Der Agrarmarkt-Podcast.
Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass in Indien die Weizenernte zerhagelt wird, dass China auf Rohstoff-Einkaufstour ist und im Deep Dive verrät uns Getreidebroker Hendrik Tenhoff von Kopenhagen Merchants, wie es bis zur Ernte weitergeht. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen und keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 7. März um 18 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war 10 Jahre im internationalen Agrarhandel tätig.
Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam.
Fabian, die Leute sind depressiv, die Märkte sind depressiv und was können wir ihnen Gutes tun?
Wir können Ihnen heute einen absoluten Insider aus dem Getreidemarkt bei uns im Interview vorstellen, und zwar Hendrik Tenhoff.
Genau, mit Hendrik habe ich persönlich lange gehandelt, was den Export von Getreide aus Nordeuropa anging, aus dem Baltikum und Deutschland. Er steckt unheimlich tief drin in den Märkten und wird uns sehr viele Fakten bringen und auch Ausblicke und deshalb spannend für jeden, der seine Gerste oder seinen Weizen vermarkten will.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wäre es für uns eine große Hilfe, wenn ihr diese Podcast-Folge teilt, liked und falls ihr in Spotify zuhört, auch die Glocke abonniert. Das würde uns sehr helfen, um unsere Reichweite weiter zu steigen. Und ansonsten gehen wir jetzt rein in die Marktupdates und danach direkt ins Interview.
Marktupdate.
Mativ Weizen handelt aktuell auf dem Mai-Termin mit 191,25 Euro gegenüber letztem Donnerstag bei 196 Euro und der Raps auf dem Mai-Termin mit 425 Euro gegenüber 411,75 Euro. Schlusskurs letzten Donnerstag. Der März-Termin ist am Auslaufen bzw. läuft am Montag aus und war zwischenzeitlich bis auf 179 Euro runtergekommen. Vor zwei Wochen hatten wir ja dieses mögliche Szenario, gehen wir auf 180 Euro, aufgezeigt. Und genauso ist gekommen, die bärischen Faktoren haben sich ausgewirkt und sind mittlerweile nicht nur auf Vorkriegsniveau, sondern auf Vor-Covid-Niveau und entsprechend relativ depressiv, sind seitdem aber schon wieder ein bisschen hochgekommen. Eine wichtige Beobachtung, wenn man sich die Future-Preise anschaut, dann ist auch immer der Unterschied zwischen den verschiedenen Terminen wichtig. Und da sehen wir, dass der März-Termin aktuell gegenüber dem Dezember-Termin etwa 18 Euro günstiger ist. Das heißt, in Frankreich bekommt man theoretisch ein Lagergeld von 18 Euro. Und wenn man hier in den physischen Markt schaut, also was kann ich heute an Weizen verkaufen, was kann ich für den Herbst 24 an Weizen verkaufen, dann sieht man, dass diese Differenz sicherlich noch ein bisschen höher ist. Was bedeutet das? Der Markt sagt, lagert das Getreide durch. Und das entspricht sicherlich auch den Bilanzen, die wir für dieses Jahr mit den hohen Endbeständen, aber dann auch dem nächsten Jahr mit den eventuell geringeren Produktionsmengen in Frankreich und UK und auch zum Teil Deutschland sehen. Russland ist immer noch kräftig am Exportieren. Die Exportsteuer könnte tatsächlich auch in den nächsten ein, zwei Monaten nochmal ordentlich sinken, weil die sich immer auf Basis der letzten Exportpreise kalkuliert und das auch Druck erzeugen könnte. Wir sehen heute aber auch einen Ägypten-Tender, der letztlich aber gecancelt wurde, wo sich alle russischen Offerten wieder an einen Preis gehalten haben, nämlich 235 US-Dollar FOB. Das hat Ägypten dann nicht akzeptiert. Mal sehen, was dann in der zweiten Runde bei rumkommt. Auch interessant ist, dass die Ukraine gar keine Offerte abgegeben hat. Und es scheint auch so, als ob sich die Exporte etwas verlangsamen jetzt im März, nachdem sie im Januar und Februar ja sehr, sehr hoch waren. Gerüchte gibt es außerdem auch auf der Nachfrageseite, dass China wieder gekauft hat, und zwar in Frankreich. Das bringt gerade nach diesen wirklich depressiven Tagen an der Mativ auch wieder etwas Aufschwung für die französischen Preise. Allerdings geht einher, dass gesagt wird, diese Mengen werden in den USA gecancelt. Also SRW, Soft Red Winter, ist entsprechend in den Sturzflug gegangen bis gestern und kann sich heute leicht wieder erholen. Aber da ist die Annahme, dass es nicht zusätzliche Nachfrage ist, sondern hier einfach nur geswitcht wird zum günstigeren Ursprung. Außerdem wird auch diskutiert, dass in Indien und Pakistan das aktuelle Unwetter mit Hagelschaden durchaus auch Einflüsse auf die Ernte haben könnte. Bis zu 3 Millionen Tonnen werden diskutiert. Bei Hagel bin ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig, weil es häufig ein sehr regionales Problem ist. Aber schauen wir mal, was kommt. Es ist sicherlich noch zu früh, um wirklich indische Nachfrage zu handeln. Aber es könnte ein Thema später im Jahr werden. Beim Raps schlingern wir eher so vor sich hin, wurde nicht ganz so stark abverkauft wie die anderen Märkte. Wir haben mit Christian Tilinski ja zuletzt auch die ganzen Argumente diskutiert und ob sich die jetzt auswirken. Wir sind am oberen Ende des Abwärtskanals. Also ob jetzt der Raps tatsächlich mal ausbrechen kann, werden wir jetzt sehen. Auch der Mais bewegt sich gerade in den USA aus diesem Abwärtskanal raus. Und morgen haben wir den USDA-Report für März, wo dann auch die neuerntigen S&Ds das erste Mal rauskommen. Das sollte also interessant werden. Es sind keine ganz großen Erwartungen daran geknüpft, deshalb warten wir auch nicht auf diesen Report. Allerdings werden wir auch gleich im Deep Dive nochmal darauf eingehen und damit zu dir, Fabian.
Ja, in Makro gab es diese Woche zwei Dinge, die Märkte interessiert hat. Und das war zum einen die Inflation und die EZB-Zinsentscheidung und zum anderen war das die Aktivität, die wir in China sehen. Und wir hatten ja seit einiger Zeit in China, ich will nicht sagen suboptimale Bedingungen, aber es lief nicht so ganz rund, so wie das eigentlich in den letzten Jahren immer der Fall war, wo China geboomt hat und massiv gewachsen ist und jetzt das Wachstum immer weiter sich abgeschwächt hat. Das sieht man unter anderem auch in der Vollversammlung des chinesischen Volkskongresses, der beschlossen hat, dass das Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr bei 5% sein soll. Und das wird natürlich dann auch genauso kommen. Das haben wir zumindest in den letzten Jahren immer gesehen. Wenn die chinesische kommunistische Partei beschließt, wo das Wirtschaftswachstum sein soll, dann kommt die Zahl dann auch in einem Jahr genau dort rein. Aber was viel interessanter war, ist die Tatsache, dass eben die Stimmung, also gemessen in Form des PMIs, im verarbeitenden Gewerbe seit einigen Monaten, genauer gesagt seit 4 Monaten, jetzt deutlich anzieht. Wir sehen das im Caixin-PMI. Es gibt in China zwei PMIs. Es gibt einmal die Umfrage unter Einkäufern großer Konzerne, die staatlicher Natur sind, und einmal die gleiche Umfrage, bloß von einer privaten westlichen Firma durchgeführt, die eher, ja, ich sag mal, den Mittelstand und eher privatere hört sich jetzt komisch an, aber Firmen, wo der Staat nicht so einen großen Einfluss und nicht so das ganze Management Board aus staatlichen Mitarbeitern bestehen, durchführt. Und diese Umfrage ist eben bei 50,9. Jetzt muss man wissen, dieser Index geht von 0 bis 100. 50 ist dementsprechend neutral, 50,9 ist Wachstum. Und dieses Wachstum sehen wir jetzt schon seit 4 Monaten. Gleichzeitig im Dienstleistungssektor sehen wir, dass das seit 14 Monaten schon der Fall ist. Also seit 1,5 Jahren ist der Dienstleistungssektor eigentlich relativ stark und der Manufacturing, also die verarbeitende Gewerbe, ist relativ schwach. Und das ist übrigens was, was wir genauso in Europa sehen, das sehen wir genauso in den USA. Das verarbeitende Gewerbe ist eher schwächer. Und der Dienstleistungssektor ist das, was in den USA mega stark ist und was die EU noch einigermaßen oben hält. So, jetzt sind das aber natürlich Stimmungsumfragen und wir wissen es alle, manche sind mega optimistisch, andere sind eher mega pessimistisch und am Ende wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deswegen ist die Frage natürlich, diese Stimmungsumfrage, wie schlägt die sich denn in harte Fakten um? Und tatsächlich haben wir diese Woche harte Fakten gesehen. Und zwar kam die Menge an Kohle und Gas, die China gekauft hat, in der Periode Januar bis Februar rein. Und diese Menge lag 23% über dem Vorjahr. Das ist fast ein Viertel. Das ist eine extrem, extrem starke Importnachfrage von China nach den wichtigsten Energierohstoffen, was natürlich diese Energierohstoffe auch in eine saftige Rallye gebracht hat. Gas ist um ein Viertel nach oben, Kohle ist auch ordentlich gerallied. Und selbst die Metalle, also wie Kupfer oder Aluminium, sind nach oben gelaufen. Das Einzige, was noch ein bisschen ausgespart geblieben ist, ist Getreide. Da haben wir ja leider Gottes einen massiven Abverkauf gesehen. Aber diese Rohstoffnachfrage von China kann ein bisschen Hoffnung aufkommen lassen, ob vielleicht, nachdem jetzt die Energie abgehakt ist, nachdem Metalle abgehakt sind, ob vielleicht Getreide, Mais, Soja, Weizen, ob das vielleicht als nächstes auf dem Zettel steht. Rüber in die USA, was sehen wir? Trump ist weiterhin auf Siegeszug, er gewinnt Vorwahl nach Vorwahl, hat erstmal einen limitierten Einfluss auf unsere Märkte, vielleicht ein bisschen mit Hoffnung verbunden, weil am Ende Trumps Politik sehr positiv für die Getreidemärkte auch gewesen ist, eben durch diese ganze Anzettelung von Handelskriegen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich will nicht sagen irrelevant, aber ist nicht das, was die Märkte treibt. ISM nochmal reingekommen, also Institut für Supply Chain Management, auch wieder eine Umfrage. Im Dienstleistungssektor, da steigt die Aktivität seit 5 Monaten, die Neuaufträge sind auf 6 Monate hoch. Also USA kann man sagen, unverändert. China wird langsam besser und besser. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie sieht es in Europa aus? Und da kann man zusammenfassend sagen, dass die Wirtschaftszahlen diese Woche am Ende irrelevant waren, weil die sind nach wie vor alle schlecht reingekommen. Und was viel spannender war, waren die Zahlen, die zu Inflation und Zins reingekommen sind. Und da geht es um den sogenannten echten Zins, die englische Real Interest Rate. Was ist die Interest Rate, also der Zins, minus der Inflation? Also Beispiel, die EZB hat aktuell ihren Deposit Interest Rate, die Einlage, den Einlagezins bei 4%. Die Inflation kam diese Woche rein mit 2,6%, was niedriger war als im letzten Monat. Und dementsprechend, wenn wir jetzt von 4% die 2,6 abziehen, dann kommen wir auf eine Real Interest Rate, einen echten Zinssatz von 1,4. Das heißt, jemand, der bei 4% anlegen kann, verdient tatsächlich Geld und es wird nicht von der Inflation weggefressen. Warum war das jetzt interessant für die Märkte und warum hat das vor allem den Euro-US-Dollar massiv nach oben getrieben um 1,2%, was im Forex-Bereich ziemlich großer Move ist, auf über 1,09, auf 1,095 aktuell, wo wir aufnehmen, zwischendurch fast an die 1,10-Marke hingekratzt ist. Zur Erinnerung, wir sind Mitte Februar noch bei 1,07 gewesen, also wirklich eine massive Rallye, die wir gesehen haben im Forex-Bereich. Und das hat eben mit genau diesen Real Interest Rates zu tun, dass eben in Europa die Inflation weiterhin nach unten kommt, während sie in den USA stabil ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite der Medaille, die Zinsen bleiben in beiden Ländern hoch. Das heißt, relativ gesehen, wenn man sich diesen, ich nenne es jetzt mal Spread anschaut, dann sehen wir, Zinsen bleiben gleich, aber die Inflation fällt im Euroraum schneller als in den USA. Dementsprechend ist das gut für den Euroraum, wenn es um die Anlage von Geld geht, und deswegen geht der Euro-US-Dollar nach oben. Und was heute bei der EZB-Zinssitzung auch noch gesagt worden ist, ist, dass erstens die EZB den Zins unverändert lassen möchte, wo er jetzt ist. Das Gelaber kennen wir ja schon. Oder Entschuldigung, dass ich jetzt Gelaber sage, aber es ist wirklich, seit Monaten hört man ja immer diese gleiche Leier, von wegen die Zinsen bleiben, wo sie sind und bla bla bla. Und wenn man einfach in die Vergangenheit zurückschaut, dann ändert sich das in der Regel auch immer sehr schnell, nämlich von Monat auf Monat. Und man soll sich nur nochmal zurückerinnern an die Zeit, wo die Inflation nach oben ging und die EZB jeden Monat gesagt hat, nein, das ist ja nur vorübergehend und wir werden die Zinsen unten lassen und so weiter und so fort. Deswegen steht so ein bisschen das Fragezeichen im Raum, wenn die Inflation so runtergeht, wird die EZB die Zinsen dann wirklich noch sehr viel länger bei 4% lassen? Das ist das Fragezeichen. Aktuell ist es auf jeden Fall so, die Märkte folgen erstmal der EZB, Zinsen bleiben unverändert, Inflation geht runter. Spannenderweise auch die Inflationsvorhersage der EZB selbst wurde auf 2% gesenkt. Das heißt, die EZB hat die Zinsen doppelt so hoch wie ihre eigene Inflationsvorhersage. Und das ist das, was die Makromärkte diese Woche am meisten umgetrieben hat. Jetzt geht es aber zurück wieder in die Getreidewelt und rein ins Interview mit Hendrik Tenhoff.
Deep Dive.
Seit einigen Monaten sprechen wir schon darüber, dass Nordeuropa unter unheimlichem Wettbewerbsdruck aus der Schwarzmeerregion steht und wir preislich auch immer weiter runtergekommen sind. Und was da natürlich vor allem wichtig sind, sind die Exportflows und wo eigentlich unser Getreide noch hingehen kann. Und jemand, der sich dort aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und auch seinem Job als Getreidebroker extrem gut auskennt, ist Hendrik Tenhoff. Hendrik ist seit mittlerweile fast 20 Jahren im Geschäft, hat seine Karriere 2006 im Agrarhandel bei Alfred C. Töpfer International gestartet und ist mittlerweile seit über 10 Jahren als Getreidebroker tätig und seit 9 Jahren dann auch bei Copenhagen Merchants in Hamburg. Neben Brokerage ist Copenhagen Merchants auch als Terminalbetreiber, Befrachter und Händler für Biomasse mit Hauptsitz in Kopenhagen aktiv. Hendrik, wir freuen uns sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen und stell dich und euer Unternehmen doch gerne nochmal vor.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für das Intro. Du hast mich ja schon quasi vorgestellt. Viel kann ich dem gar nicht mehr hinzufügen. Ja, mein Name ist Hendrik. Ich arbeite bei Copenhagen Merchants. Wir sind Getreidemaklerhaus, spezialisiert auf den Export, kann man sagen, von hauptsächlich Getreide. Unsere Kernprodukte sind schon Weizen und Gerste, aber natürlich auch Mais, Leguminosen, Roggen, Tritikale und ähnliches. Ja, Copenhagen Merchants, kurzes Wort dazu, da hast du auch eben schon einiges gesagt. Wir sind nicht nur in der Getreidemaklerei beheimatet, das ist natürlich der Ursprung der Firma und unseres Geschäftes, aber das hat sich über die Jahrzehnte mittlerweile weiterentwickelt und wir sind auch tätig im Umschlag. Wir haben einige Umschlagsbetriebe hauptsächlich im Ostseeraum oder eigentlich nur im Ostseeraum. Und Biomasse ist gar nicht mehr so ein großer Teil. Da haben wir den Großteil von abgestoßen, vorletztes Jahr meine ich. Ja, genau. Aber dafür sind wir in der Befrachtung aktiv und neuestens auch mit unserer Plattform CM Navigator, wo wir eigentlich ein digitales Produkt entwickelt haben, das eine Bündelung von Market Intelligence im Bereich Dry Bike Handling global abbilden soll. Und da hoffen wir, dass wir damit auch ganz gut durchstarten. Aber ich persönlich habe damit eigentlich nicht viel zu tun und bin im Kernbereich Getreidemakler.
Und da einer der Führenden für die Landwirte, die uns zuhören, die Händler wissen das ja mit Sicherheit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich bei Cargill gearbeitet habe, da haben wir eigentlich hauptsächlich mit zwei Brokern gesprochen und einer dieser für den Export aus dem Baltikum, einer dieser Broker warst du. Also ihr habt durchaus einen erheblichen Markteinteil, was Export aus eben dem, ja, aus dem Baltikum, aus Deutschland heraus angeht. Und deswegen gleich mal die Expertenfrage zum Einstieg an dich. Kannst du uns mal einen Überblick über den Getreidemarkt geben, wie es in Nordeuropa aussieht, wie viele Tonnen Weizen und Gerste laufen denn so in dieser Saison aus Deutschland, Frankreich, Baltikum heraus und wo stehen wir aktuell?
Also vielleicht aus der europäischen Brille, wir exportieren pro Saison ungefähr 32 Millionen Tonnen Weizen. Wir sind aktuell laut Zolldaten bei ca. 21 Millionen Tonnen, die wir vermarktet haben. Wobei ich sagen muss, ich glaube, die Daten sind immer vier Wochen mit vierwöchiger Verspätung. Das heißt, wir sind eigentlich schon ein bisschen weiter. Was den französischen Markt angeht, das ist ja nun der größte Exporteur von Weizen in der EU, hat eine Kapazität von, ja, da kann man sich drüber streiten, irgendwo 10,5 bis 11 Millionen Tonnen. Ich denke mal, die sind ungefähr bei 65 bis 70% Vermarktung. Deutschland ist die Nummer zwei, deutlich kleiner im Vergleich. Wir werden dieses Jahr, ja, wenn es gut läuft, 3 Millionen Tonnen Weizen exportieren. Wir stehen aktuell bei ca. 1,7 Millionen Tonnen Weizen. Die nächstgrößten Exporteure sind eigentlich Polen, obwohl Polen uns wahrscheinlich dieses Jahr überholt, das erste Mal seit langer, langer Zeit, mit einer Exportkapazität von 3,5 Millionen Tonnen, wovon wir, würde ich mal sagen, gute 2,5 Millionen Tonnen gemacht haben. Und im Baltikum, wenn man die drei Länder zusammenfasst, also Litauen, Lettland und Estland, stehen wir aktuell bei knapp 5 Millionen Tonnen Export von der Kapazität, die, würde ich sagen, wenn alles gut läuft, 5,5 Millionen Tonnen liegt. Also da ist die Messe eigentlich schon größtenteils gelesen, wohingegen in Deutschland und Frankreich noch einiges zu tun ist bis zum Ende der Kampagne.
Und liegt das jetzt daran, dass die Balten immer früh verkaufen? Ich meine, das ist ja normalerweise so der Standard gewesen. Die Balten konkurrieren am Anfang schon mit dem Schwarzmeer und wir kommen dann hinten raus. War ja eigentlich normal, sage ich mal, dass auch Deutschland, vielleicht auch Frankreich länger gelagert hat. Wie siehst du das dieses Jahr? Ist das extrem spät und was sind so die Herausforderungen im Wettbewerb mit Russland, mit dem Schwarzmeer?
Also eigentlich sind ja zwei verschiedene Themen. Also einmal, wie ist so die Exportstruktur in Nordeuropa und wie ist die Konkurrenz hier unter den, ich sag mal, Ostsee-Anrainerstaaten? Das ist schon so, wie du es beschrieben hast, dass die Balten in der Regel stark sind früh in der Kampagne, weil sie natürlich auch einen viel kleineren Konsum oder Verbrauch haben auf den lokalen Märkten, wohingegen Deutschland einer der größten Konsumentenmärkte in Europa ist. Von daher haben die viel mehr Druck zu exportieren und das merkt man auch, die sind stark früh in der Kampagne, wohingegen Deutschland traditionell eigentlich immer, wie du auch richtig gesagt hast, in der zweiten Hälfte der Kampagne in die Märkte eintritt. Das war dieses Jahr eigentlich nicht groß anders, kann man sagen. Black Sea, beziehungsweise ist ja zu unterteilen einmal in EU-Black Sea und Russland-Ukraine, da hat sich schon durch den russischen Angriffskrieg einiges getan. Die haben einfach konstant gute, große Ernten, muss man sagen, im Moment. Und da kann man gar nicht mehr davon sprechen, dass sie stark am Anfang, stark in der Mitte oder stark am Ende sind. Sie sind eigentlich konstant stark. Also wir haben eine durchschnittliche Exportkapazität, die liegt am Anfang der Kampagne, glaube ich, im fünfjährigen Schnitt irgendwo bei knapp unter 3-4 Millionen Tonnen in der Ernte. Und wir sind jetzt, glaube ich, in den letzten beiden Jahren seit Kriegsbeginn bei circa 5 Millionen Tonnen, wenn wir die Ukraine sogar mit einrechnen, Entschuldigung, das muss ich an dieser Stelle korrigierend sagen. Das geht eigentlich hoch auf 6 Millionen Tonnen mit einem kleinen Knick im Winter, durch wetterbedingt einfach, muss man sagen, weil die Black Sea-Häfen da durch Sturm, Regen, Eis eher weniger exportieren, um dann nochmal an Fahrt aufzunehmen im Frühjahr, was wir früher nicht hatten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube, traditionell sind wir hier in Nordeuropa eher immer im Januar, Februar in den Ring gestiegen, würde ich mal sagen. Das ist auch immer noch so. Aber man kann sagen, die Konkurrenz gerade in der zweiten Kampagnenhälfte ist deutlich größer, ist deutlich stärker aus der Black Sea, einfach aufgrund deutlich größerer Ernten und Exportkapazitäten.
Jetzt hattest du ja eben kurz auch erwähnt, dass Polen dieses Jahr relativ groß ist. Es wird ja viel über ukrainische Ware im, ich sag mal, europäischen Raum gesprochen, aber auch Richtung Export. Ist Polen auch deshalb so groß, weil dort mehr ukrainische Ware exportiert wird, oder ist das aus den Zahlen rausgerechnet schon?
Also wir rechnen das raus, wobei man unterm Strich natürlich nicht sagen kann, wie viel ukrainische Ware wirklich ihren Weg auf die lokalen Märkte findet da. Polen hatte einen relativ großen Carryover aus der letzten Ernte, hatte gar nicht so eine starke Ernte eigentlich, aber einen relativ großen Carryover aus der letzten Ernte, was natürlich auch wahrscheinlich bedingt war, dass zu Beginn des Angriffskrieges ukrainisch-polnische Grenze offen war und sehr viel Futtergetreide auch gerade den Weg gefunden hat auf die lokalen Märkte und dementsprechend das polnische Getreide liegen geblieben ist, kann man so sagen. Und wir sehen jetzt so ein bisschen das Resultat davon, obwohl die polnischen Exporte dieses Jahr extrem stark sind. Im fünfjährigen Schnitt im Vergleich, wir sind jetzt bei der Menge, die wir normalerweise über die ganze Kampagne aus Polen exportieren, sind wir schon angekommen. Oder knapp darunter. Ich glaube, normal ist so 2,7, 2,8 Millionen Tonnen. Wir sind jetzt aktuell Stand heute, ich habe es nochmal nachgeguckt, zumindest was unsere Lineups angeht, ungefähr bei 2,6 Millionen Tonnen. Die haben sicherlich noch ein bisschen was zu tun und es ist sicherlich auch noch einiges an Volumen in den Büchern für April oder März, April noch. Für Mai, Juni sieht es ein bisschen dünner aus. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Und vielleicht nochmal da hinzufügen, weil ich ja auch lange für Polen mitverantwortlich war. In der Vergangenheit hatte man ja immer so den Eindruck, Polen, aber auch gerade Russland, Ukraine, das ist alles schlechte Ware im Vergleich zu dem, was wir quasi aus Deutschland in den Weltmarkt exportieren. Da muss man ja sagen, das ist nicht mehr der Fall, ne? Das polnische Getreide ist am Weltmarkt auch qualitativ angekommen und auch Russland ist ja mittlerweile, wenn es preislich günstiger ist, auch nicht mehr mit großen Qualitätsabschlägen versehen. Oder wie seht ihr das aktuell?
Nein, absolut richtig. Hier oben in Nordeuropa war Polen eigentlich lange so ein bisschen wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die Qualitäten oder es einfach einen schlechten Ruf hatte. Warum kann ich so eigentlich gar nicht richtig sagen. Das hat sich aber definitiv stark gewandelt. Man hat konstant gute Qualitäten, auch gerade im mittleren Proteinsegment, was den 12,5er angeht. Ich bin jetzt selber kein Müller oder Experte, was Glutenindex oder Ähnliches angeht, aber wir haben schon aus deutscher Brille eher das Nachsehen momentan gegenüber polnischer Ware, auch weil sich hier natürlich strukturell einiges geändert hat auf dem deutschen Markt. Unser Produkt hat sich einfach komplett gewandelt und damit auch unsere Warenströme. Und das hat natürlich auch regulatorische Gründe, politische Gründe, die
Düngereform, dass weniger Stickstoff
speziell wird. Genau, das kann man definitiv so sagen. Aber ich glaube auch jetzt im Verlaufe der Zeit ist es hier so, dass man natürlich auch nicht die Riesenaufschläge für Proteine bezahlt bekommen hat und viele Landwirte auch gerade hier im Norden eher auf Ertrag, glaube ich, gehen als auf Qualität. Also das sehen wir mehr und mehr. Es werden auch, ich sag mal, qualitativ geringerwertige Saaten ausgesät. Mehr C-Weizen definitiv, weil dann da natürlich auch einfach schlichtweg über die Masse geht und da seinen Deckungsbeitrag versucht zu verbessern.
Das Thema Transit Getreide ist ja aktuell in aller Munde, wenn es um Polen, Ukraine geht. Aber tatsächlich kam ja in der Vergangenheit schon extrem häufig, oder es war Standard, dass man auch Transitgetreide gesehen hat, allerdings nicht Polen-Ukraine, sondern Baltikum-Russland. Kannst du vielleicht da mal für unsere Zuhörer ein bisschen was zu sagen?
Ich meine, wir haben eine russische Enklave in der Ostsee, Kaliningrad, die seit Jahrzehnten, also das vielleicht nicht, aber seit 10, 15 Jahren stabil Getreide exportiert, Weizen exportiert, hauptsächlich nach Zentral- und Südamerika. Hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber da denke ich mal, haben wir sehr, sehr stabile Exportzahlen. Das hat auch zugenommen im Zuge der Entwicklung des baltischen Exportmarktes. Ich glaube, Ende der 2010er fing das an. Ist stetig gewachsen und ich schätze mal, im Kalenderjahr 23 können wir sagen, über die baltischen Häfen, im Kern sind das die lettischen Häfen, hauptsächlich Liepāja und Riga, aber da haben wir circa 2,3 Millionen Tonnen Getreide exportiert, über einen breiten Daumen. Also das sind natürlich, muss man dazu sagen, offizielle Zahlen, die der EU gemeldet werden von den baltischen Staaten. Was wir beobachten im Line-Up, also heißt im Schiffsverkehr in den Hafen, in den Häfen, wir versuchen das ein bisschen zu verfolgen, decken sich die Zahlen eigentlich, wobei wir einen massiven Anstieg sehen. Eigentlich jetzt gerade in diesem Jahr, aber Ende letzten Jahres schon, die Zahlen sind deutlich positiv. Und wir erwarten eigentlich, dass sich das in diesem Jahr wahrscheinlich den 3 Millionen Tonnen annähert. Im Kalenderjahr jetzt gerechnet. Nicht in der Kampagne, aber im Kalenderjahr.
Und kommt das alles aus Kaliningrad oder?
Nee, das sind nur die europäischen Häfen. Also Klaipeda, Liepāja und Riga in der Hauptsache, Ventspils auch zum Teil.
Und die russische Ware kommt hauptsächlich aus Kaliningrad oder sehen wir auch mehr und mehr Flows, die aus, nennen wir es mal, Festland Russland kommen?
Nein, gar nicht. Also Kaliningrad wird ja über eigentlich Litauen bedient, weil es ja wirklich abgeschlossen ist. Also es hat keine Grenze zu Russland selber, sondern ist durch Litauen abgetrennt. Da gibt es eigentlich einen Zugtransit, der durch Litauen durchgeht, wohingegen die Ware, die über Riga und Liepāja abgewickelt wird, aber auch in Klaipeda Zugware ist, die über die Grenze kommt, in Transit und dann unverzollt in den Drittlandsexport geht.
Und was passiert da jetzt? Jetzt ist ja politisch auch in der Diskussion, dass die Balten dem russischen Import oder Transit da auch einen Riegel vorschieben wollen. Du sagst jetzt gerade, die Mengen sind tatsächlich eher vergleichbar mit dem letzten Jahr. Das heißt, sie sind schon relativ weit gekommen. Aber was heißt das jetzt? Seht ihr das schon im Markt?
Jein. Also es gibt einen öffentlichen politischen Diskurs, der Ende letzten Jahres an Fahrt aufgenommen hat, ich glaube auch durch die Industrie selber angestoßen, dass man da so ein bisschen mehr versucht hat, Aufmerksamkeit zu generieren. Mit der Folge eigentlich, dass es ein Politikum ist, wobei man unterscheiden muss, in Lettland leben, glaube ich, 20% der Bevölkerung, beziehungsweise 20% der Bevölkerung sind russische Staatsbürger. Das heißt, sie haben, glaube ich, den größten Anteil russischer Staatsbürger der baltischen Länder. In Litauen sind das deutlich unter 10%. Da ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Aber man hat jetzt, soweit ich weiß, Ende Februar von lettischer Seite die Importe russischen Getreides oder landwirtschaftlicher Erzeugnisse verboten. Wenn ich das richtig zusammenkriege, ist das Ende Februar gewesen. Das hat aber nichts mit dem Transit von Getreide zu tun. Das wiederum ist eine Sache, die auf EU-Ebene entschieden wird und ist natürlich ein ganz anderes Politikum, das jetzt, glaube ich oder glauben wir auch, kein schnelles Verbot finden wird unterm Strich. Also das wird weiter laufen, weil es natürlich ein sehr sensitives Thema ist, gerade auch in Bezug auf Afrika. das meiste Getreide hingeht nun mal. Das sind Lebensmittel und damit ist es schwierig, da, glaube ich, ein Verbot anzustreben. In Litauen haben wir gerade ganz aktuell eine Debatte, die ist, glaube ich, diese Woche losgetreten worden. Da hat man jetzt, das ist, glaube ich, eher symbolischer Natur, da hat man Kontrollen an den Grenzen eingeführt verpflichtet sogar zu Elektrophorese-Tests, wo die Ware auf ihren Ursprung untersucht wird. Und gerade aus der Region Donbass, Krim, kommendes Getreide, da versucht man in die Richtung so ein bisschen, ich glaube, Publicity zu machen und zu gucken, okay, wir tun was und gestohlenes Getreide wird nicht in unser Land kommen oder auch nicht durchkommen. Und ich glaube aber, das ist eher symbolischer Natur, um der Bevölkerung zu zeigen, okay, wir stellen uns dagegen. Wohingegen der Transit-Export, glaube ich, fröhlich weiterlaufen wird.
Jetzt ist ja das Erste, was so die Landwirtschaft in der Vermarktung vor sich hat oder vor der Brust hat, die Gerste. Und die Gerste ist ja preislich extrem runtergekommen, noch stärker fast als der Weizen. Und in normalen Jahren war es ja häufig so, am Anfang wird auch aus Deutschland und aus dem Baltikum Gerste exportiert, aber auch gerade aus der Schwarzmeerregion. Hinten raus kommt nichts mehr aus der Schwarzmeerregion beziehungsweise Russland und nur noch aus unserer Region. Und dann ziehen auch die Prämien an. Das hat man dieses Jahr ja überhaupt nicht gesehen. Woran liegt das? Und liegt das an diesem starken Transit letztendlich auch, den wir im Baltikum sehen? Oder was siehst du da als Faktoren?
Dem würde ich eigentlich nicht zustimmen. Also ich würde sagen, wir haben ein ganz normales Jahr in der Gerste, relativ normal. Wir haben zwar nicht so hohe Exporte aus der Ernte gehabt wie im letzten Jahr. Das lag einfach an einem guten Supply aus der Black Sea und einer etwas schwächelnden Nachfrage in der Destination. Wir müssen uns aber auch vor Auge führen, dass die Mativ letztes Jahr zur Ernte fast 100 Euro über dem heutigen Niveau gehandelt hat. Ja. Das ist natürlich ein Brett. Wir haben, glaube ich, circa 400.000 Tonnen aus der Ernte exportiert hier aus Deutschland, aber das war alles EU-Geschäft, was traditionell sehr, sehr selten vorkommt. Wir hatten Glück, muss man sagen, das hört sich jetzt ein bisschen hämisch an, aber die Spanier eine sehr, sehr schlechte Ernte hatten und wir da ein Outlet hatten, einen Markt hin hatten. Und danach war es für uns schwer und dann war die EU-Black Sea auch stark, namentlich Rumänien und Bulgarien und Russland eigentlich gar nicht so. Und dann sind die Prämien hier eingebrochen. Und wir haben historisch niedrige Prämien gehandelt, allerdings im Verhältnis zu der festen Mativ würde ich sagen vertretbar, also zumindest erklärbar, vertretbar ist vielleicht das falsche Wort, aber erklärbar. Und die sind dann eigentlich mit Prämien FOB Deutschland, also Rostock, Hamburg, mit deutlich unter 40 Euro zum Teil schwanger gegangen und die Ware hat sich sehr schwer angefühlt und sind dann in den Winter gegangen und dann kamen Wetterprobleme in der Black Sea und dann ist der Export hier eigentlich sehr schnell sehr stark in Tritt gekommen und wir haben sehr schnell gerechnet und die Prämie in der Gerste, ich glaube, kann man aktuell auf irgendwo minus 19 minus 20 deutscher Seehafen titulieren, wogegen der Futterweizen eigentlich mit 4, 5 Euro Aufgeld eher billig daherkommt. Also ich würde sagen, wenn man sich den Verlauf anguckt, haben wir zwar andere Größeneinheiten, über die wir sprechen, aber in der Summe war es eigentlich ein relativ normaler Verlauf, wie sich die Gerste hier verhalten hat.
Die Tatsache, dass das der Landwirt vielleicht auch nicht so spürt, liegt ja auch daran, dass unsere Inlandsnachfrage letztlich nicht so stark ist. Ich meine, Schweinezahlen sind runtergegangen, beziehungsweise jetzt seit letztem Jahr vielleicht auch gleich geblieben. Aber seht ihr denn da auch, dass da die Nachfrage anzieht? Oder ist der Gerstenmarkt gleichbleibend schwach?
Jein. Ich glaube schon, dass ich die, also die Lebendtierbestände sind natürlich massiv runtergekommen in den letzten Jahren, waren unter Druck. Schweinemast war einfach ein defizitäres Geschäft und ich glaube auch in der, ja, in der politischen Landschaft und in der Öffentlichkeit sehr im Fokus. Und das Resultat sehen wir jetzt. Ich glaube, dass der Futter beziehungsweise das Futtergetreide und auch gerade die Konsumenten in dem Bereich sehr von der Hand in den Mund leben. Und das haben wir eigentlich die ganze Kampagne durchgesehen. Also wir haben nicht viel Termingeschäft, es wurde sich vorne eingedeckt und man kann eigentlich sagen, dass die lokale Nachfrage sich auch eher dem Export angepasst hat und da eigentlich die Prämien, die die Pace vorgegeben haben und nicht so sehr im Inland. Das ist im Mahlweizen anders, sicherlich, aber im Futtergetreide kann man eigentlich sagen, die Deckung für die neue Ernte ist gleich null und jetzt für den Rest der Ernte ist schon was da, aber es bleibt weiter so, dass die Nachfrage eher von vorne bedient wird.
Habt ihr da in den letzten Wochen besonders viel Verkaufsdruck gesehen, einfach da deswegen, weil die Mativ so stark unter Druck gekommen ist, oder war da eher weniger Aktivität vom Landwirt jetzt her, weil der Konsument, sagst du ja schon, ist Hand-to-Mouth, der kauft immer mal wieder, ist aber nicht regelmäßig da?
Ich glaube schon, dass ungewöhnlich viel Getreide in der Landwirtschaft liegt. Normalerweise zu diesem Zeitpunkt eigentlich in der Kampagne ungewöhnlich ist. Gerade auch in der Gerste. Es wurde viel Gerste zurückgehalten dieses Jahr. Wie du eingangs schon gesagt hattest, ist das ja auch eher eine Cash Crop, die vorne vom Landwirt vermarktet wird, was dieses Jahr definitiv nicht der Fall war. Und wir schätzen, dass aktuell noch, ja, sogar bis zu 30-35% des Getreides beim Landwirt liegen, was ungewöhnlich hoch ist. Ich denke mal, mit den Mativ-Preisen im Moment auch schwierig. Wir haben natürlich eine große Carry-Struktur auch, wo es sich alterntig aktuell nicht lohnt, aber es ist natürlich schmerzhaft, wenn du vor einem Jahr 100 Euro mehr für die Tonne Getreide gekriegt hast, als du es aktuell kriegst. Lass es 80 sein. Aber ja, es scheint mir so, dass der eine oder andere so ein bisschen im letzten Jahr hinterher trauert.
Das scheint mir auch so zu sein. Wenn wir jetzt so das Thema Gerste abschließen, Richtung neuer Ernte, siehst du denn da Hoffnung? Ist da auch noch Bewegung drin, dass dort auch zu jetzt vielleicht günstig erscheinenden Kursen Nachfrage dazukommt?
Schwierig, würde ich aktuell sagen. Der Futtergetreidemarkt ist und bleibt unter Druck, auch wenn sich die Prämien deutlich erholt haben und wir auch gerade im Futterweizenbereich sehr gut kalkulieren, die Weltmärkte aktuell, gerade auch nach Südostasien. Das hat aber auch andere Gründe, zum Teil logistische Gründe hauptsächlich im Moment, durch die Problematik im Roten Meer, das sieht man ja auch aktuell in den Nachrichten, sind wir einfach frachttechnisch im Vorteil beziehungsweise nicht mehr im Nachteil, muss man sagen, und kalkulieren in diese Richtung. Nichtsdestotrotz, wir wissen alle, wie die Weizenernte letztes Jahr war. Wir wissen alle, was das mit der Maisernte gemacht hat, was sehr positiv war. Wir haben eine Rekordernte in den USA eingefahren. Südamerika sieht jetzt auch nicht ganz so schlecht aus. Und auch die europäische Maisernte, hat sich sehr stark entwickelt. Und das liegt einfach sehr schwer. Und der Mais drückt einfach den gesamten Futterkomplex. Und das sehen wir auch in der EU Black Sea, da liegt noch einfach extrem viel Mais, der dieses Jahr starke Konkurrenz aus anderen Ursprüngen gekriegt hat und der muss bis zur neuen Ernte auch noch ein Zuhause finden. Und das zieht die Gerste sehr stark und es ist zumindest schwierig, mittelfristig ein bullisches Szenario oder ein etwas festeres Szenario für die Gerste zu entwickeln. Wir haben morgen, glaube ich, USDA-Zahlen erstmals für die neue Ernte. Das wird spannend zu sehen sein, obwohl wir nicht allzu viel erwarten. Aber die sind ja immer gerne mal für Überraschung gut, zumindest für den ersten neuerntigen Outlook. Da kann sich in Südamerika was tun, im Mais, auch in der Bohne, aber aktuell, so leid es mir tut, finde ich nicht allzu viele bullische Argumente für den Futtergetreidemarkt.
Und bei Weizen sieht es da ähnlich aus? Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass vor allem in Deutschland noch extrem viel Ware rumliegt, die noch nicht exportiert worden ist. Und deswegen stellt sich ja jetzt die Frage, es sind jetzt vielleicht noch 3, 4, 5 Monate bis zur Ernte hin. Wird sich das noch strukturell ändern? Erwartest du, dass da noch Nachfrage kommt? Oder ist da die Nachfrage tatsächlich aktuell so schwach? Oder ist der Angebotsdruck so stark?
Also ich würde eher Letzteres sagen, wobei das auch relativ ist. Also erstmal, wenn wir uns die Nachfrageseite angucken, können wir eigentlich festhalten, dass sich da nichts getan hat. Also die größten Weizenimporteure weltweit sind eher stabil, was ihre Konsumzahlen angehen und was auch ihre Importzahlen angehen. Also da können wir definitiv nicht davon sprechen, dass wir einen Nachfrageeinbruch haben. Auch nicht aufgrund von Devisenknappheit, höherer Inflation, was auch immer. Wir haben einfach gute Ernten und auch da spielt der Mais wieder eine Rolle sicherlich. Auf der anderen Seite jetzt aus deutscher Brille, glaube ich, haben wir gar nicht mehr so viel zu machen. Also ich glaube, wie ich eingangs auch schon erwähnt habe, wenn wir 3 Millionen Tonnen machen dieses Jahr, ist es gut. Ich persönlich glaube da nicht dran im Moment. Wir haben vielleicht noch 1 Million Tonnen zu gehen, wovon wir mindestens 500.000-600.000 Tonnen eigentlich schon committed haben. Das heißt, wenn wir jetzt die Monate April, Mai, Juni, Juli betrachten, auf die Monate verteilt in der Summe, ist es nicht so viel. Das hängt aber auch maßgeblich davon ab, was der Landwirt macht. Wir haben natürlich eine schwierige Aussaat vom Wintergetreide gehabt, haben deutliche Flächenverluste, gehen jetzt ins Frühjahr. Die Deckungsbeitragsrechnung ist aktuell nicht sehr positiv. Ich glaube, das ist sowohl in der Gerste als auch im Mais, als auch im Weizen so. Und jetzt bleibt es abzuwarten und zu sehen, okay, wie verhält sich der Landwirt? Was wird die Frühjahrsaussaat bringen? Wird der Druck steigen jetzt mit der Frühjahrsaussaat, dass man vielleicht doch nochmal die ein oder andere Tonne Getreide loswerden muss? Oder kann man das aussitzen und die Ware überlagern am Ende des Tages? Was das Problem vielleicht nicht wirklich behebt, sondern erstmal nur verschiebt.
Ein interessanter Punkt, den du ja auch gerade gesagt hast, ist, die Nachfrage ist relativ stabil geblieben. Das war ja die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre immer in Diskussion, dass die Nachfrage gerade in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas eher zurückgehen könnte, weil die wirtschaftliche Probleme haben. Aber das heißt, das seht ihr im Grunde bei euren Kunden nicht. Ihr verbindet ja viele dieser Kunden auch im afrikanischen Raum hier mit Nordeuropa, mit dem Schwarzmeer. Also da seht ihr gar nicht so die ganz große Veränderung in der Nachfrage.
Nein, das definitiv nicht. Die Importzahlen sind stabil. Die größten Importländer, ja, Ägypten, Indonesien, Türkei, Algerien, jetzt mal so, vielleicht dann Marokko auch noch, um die Top 5 zu nennen, sind alle sehr stabil bis positiv sogar. Also da kann man eher sagen, wenn man sich das Bevölkerungswachstum anguckt, dann ja, gibt es da eine positive Korrelation mit dem Getreidekonsum. Und wir können definitiv nicht davon sprechen, dass wir Nachfrageprobleme haben aktuell.
Und war denn da eine Verschiebung? Also wir sind jetzt, du hast selbst gesagt, 100 Euro runter quasi seit Anfang der Kampagne. Haben die am Anfang wenig gekauft und jetzt viel, wo die Preise niedriger waren? Also hattet ihr jetzt bewusst mehr Geschäft, als die Preise runtergingen, oder war es eigentlich stetig?
Jein. Also wir haben sicherlich ein bisschen weniger gehabt im Anfang der Kampagne, aber auch, also ich sag mal, die Basis war relativ stabil. Aber ja, klar, natürlich haben wir eine Verschiebung gesehen aufgrund der Inflation, die jetzt sich global auch abkühlt, aber die vielen Ländern zugesetzt hat, gerade Ägypten als einer der größten Importeure, extreme Schwierigkeiten, Zahlungsschwierigkeiten gehabt, hat sein ganzes Ausschreibungskonzept eigentlich auch umgekrempelt und bietet jetzt, glaube ich, immer oder tendert jetzt immer 2 Optionen mit 180 und 270 Tagen Zahlungsziel und muss dafür saftige Aufgelder zahlen. Das war sicherlich ein Problem. Auf der anderen Seite ist der Bedarf da. Zum Teil waren die Ernten auch lokal besser, kann man sagen. Das heißt, man konnte so ein bisschen auch aus dem eigenen Repertoire schöpfen. Und ja, nach hinten raus ist jetzt die Nachfrage ein bisschen stabiler, besser geworden. Aber in der Summe sehe ich da keine riesen Unterschiede zu dem Vorjahr.
Und würdest du auf der Basis dann von einem Art Turnaround sprechen, dass wir jetzt wieder mehr Nachfrage reinbekommen? Und ist da auch ein bisschen Hoffnung am Horizont? Du hast bei der Gerste schon ein bisschen gesagt, schwierig. Siehst du das beim Weizen etwas anders, gerade auf der ich sag mal, Vermahlungs-Nahrungsseite, weil was wir in Europa ja sehen, ist weiterhin, dass beispielsweise die Stärkeindustrie, aber auch andere Industrien eher haken. Ist da international ein etwas anderer Schwung drin?
Viele Importländer gehen jetzt in die finale Phase der laufenden Kampagne und schreiben, also gerade die Großen schreiben ihre letzten Volumina für die laufende Kampagne aus. Wir haben sicherlich noch Länder wie Marokko, die eher über den Privatimport leben. Und da erwarten wir jetzt auch, also ich sag mal für den April zumindest noch und für März und April noch mal einen kleinen Schwung, der nachkommt an Nachfrage, aber dann wird es sicherlich dünner werden. Hängt davon ab. Wir kommen natürlich jetzt in die Frühjahrsaussaat und dann starten traditionell auch die Wettermärkte. Da können wir sicherlich noch mal das ein oder andere mitnehmen nach oben, wenn wir Richtung neue Ernte schauen. Aktuell müssen wir abwarten, was auch die Matif macht. Das ist sicherlich etwas überraschend, dass wir uns an der Matif jetzt auf Niveaus bewegen, die auf denen von 2019 liegen, also sogar vor Covid. Und ich glaube, wenn wir das in Dollar berechnen, aktuell sind wir sogar unter den Niveaus von 2019, was extrem überraschend ist, zumindest für mich, das hatte ich so nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite ist der Markt oder sind die Funds auch sehr short. Ich will nicht sagen historisch hoch short, aber doch sehr short. Und ich denke, da wird es nochmal eine Stabilisierung an der Matif geben. Auch wenn sich die Inflation global beruhigt hat und wieder in normale Fahrwasser läuft, bin ich doch der Überzeugung, dass wir eher am unteren Ende der Leiter unterwegs sind im Moment und da noch ein bisschen was passieren kann.
Alle Bullen, die uns jetzt zuhören, werden wahrscheinlich verzweifelt und deprimiert gerade da sitzen und dir zuhören. Um denen jetzt noch mal ein bisschen Hoffnung zu geben, was aus deiner Sicht, was müsste passieren, dass sich dieser Trend, den wir aktuell sehen, dass der sich umkehrt?
Ja, also schwierige Frage.
Was ist der überraschende Faktor?
In die Glaskugel schauen ist immer schwierig. Aber es muss sich sicherlich was im Maisbereich tun, im Futtergetreide, damit wir hier einen Turnaround sehen. Wir müssten ja mal gucken, wie wir wettertechnisch dastehen. Im Moment ist es sehr gut für die nördliche Hemisphäre. Wir haben unsere Wasserbestände doch deutlich aufbauen können. Die Dürreproblematik ist sicherlich deutlich geringer als in den Vorjahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dieses Jahr auch noch einige interessante Faktoren, wie die US-Wahl zum Beispiel Ende des Jahres, die uns sehr begleiten wird. Und wenn wir an die letzte Wahl denken, die Trump gewonnen hat, hat das sicherlich aus der Getreidebrille einen sehr positiven Effekt gehabt durch den Handelskrieg mit China. Das sind aber aktuell auch schon so die einzigen Faktoren, die ich ausmachen kann, leider, weil wir gerade auch, was die Carryover-Situation angeht, mit größeren Überlagerungen rechnen können, gerade im Weizen, auch was gerade Europa angeht. Und wie ich auch schon mehrfach gesagt habe, es liegt einfach auch noch viel Ware in der Landwirtschaft. Und selbst wenn die Winteraussatzzahlen nicht nicht sehr positiv sind oder historisch gering sind und die Ernteaussichten auch nicht, zumindest was die Quantität angeht, nicht allzu groß, wird das doch wahrscheinlich durch einen sehr signifikanten Carryover wettgemacht und wir gehen mit guten Beständen in die neue Ernte, so wie es Stand heute aussieht.
Ist das auch in Ukraine, Russland der Fall, was ihr so hört?
Das ist definitiv der Fall, ja. Wir gehen aktuell wieder von einer sehr stabilen russischen Produktion aus. Wir werden nicht die Super-Ernte 22, 23 kriegen mit über 100 Millionen Tonnen, aber wir werden sicherlich über 90 Millionen Tonnen liegen Stand jetzt. Und das gibt uns eine Exportkapazität, die wird auch über 50 Millionen Tonnen liegen, was den Weizen jetzt angeht. In der Ukraine müssen wir mal schauen, aber da sieht es jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Die Winteraussaat war besser als gedacht. Auch da die Wettersituation eigentlich eher positiv. Und ich glaube, die Exportkapazität wird auch sehr stabil bleiben. Also auch im Schwarzmeerraum, was die Produktion angeht und was die Exportmöglichkeiten angeht, stand heute eher positiv als negativ.
Für Landwirte also preislich gesehen sehr deprimierende Aussichten. Nun, als Broker sprichst du ja jeden Tag mit den größten Agrarhändlern dieser Welt, mit den Entscheidern, die am Ende darüber entscheiden, ob das Getreide jetzt eben gekauft wird im Baltikum und exportiert wird in den Nahen Osten oder eben nicht. Wie ist da die Stimmung unter deinen Kunden?
Also es ist ja zum einen sind es unterschiedliche Perspektiven. Wir haben den Erfassungshandel. Wir hier als deutsches Büro sprechen natürlich auch viel mit den deutschen Erfassern hier, weil das unser Kerngeschäft ist, der Export auch aus Deutschland. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren eher positiv für den Erfassungshandel, haben viele Möglichkeiten gebracht, auch durch Qualitätsprobleme, was im Erfassungshandel eher immer Möglichkeiten als Probleme schafft. Ich würde die Stimmung hier als durchweg positiv sehen. Zu meckern gibt es immer was. Also das ist so ist nicht, aber das kennen wir alle. Und im internationalen Bereich, also wie wir auch ja diskutiert haben heute, ist die Nachfrage sehr stabil. Die logistische Situation ist sicherlich schwierig und herausfordernd, aber ich glaube, dass auch gerade unsere Branche, so traurig es ist, von der Kriegssituation zwischen Russland und der Ukraine profitiert haben und viele dadurch gutes Geschäft machen konnten. Also ich kann jetzt erstmal zumindest, ich meine, von außen betrachtet sagen, unser Kundschaft geht's gut.
Henrik, danach kann nichts mehr kommen. Du hast uns einen Rundumschlag gegeben, was die Weltmärkte angeht, was die Situation oder wie sich die Situation darstellt. Und auch wenn hier und da ein kleiner Lichtblick war, doch insgesamt eher ein Bild gezeichnet, wo wir immer noch auf großen Beständen sitzen. Ich glaube, das stellt aber auch sehr gut die Realität dar. Deshalb vielen Dank für diese Einblicke und wir freuen uns immer über deinen Input.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, hier zu sein.